Also, läuft? Ja, wir sind in Ruth. Ruth ist gut. Haben schon gesehen. Es ist eine Liebesgeschichte. Romantik pur in Ruth. Eine Frau aus der Ferne. Ein Mann aus Israel. Die beiden lernen sich kennen, die beiden verlieben sich ineinander. Die beiden heiraten, kriegen Kinder. Wir haben gesehen, dass das die Oma von König David ist. So, und Ruth und ihr Mann, der es jetzt noch nicht ist, aber bald ist. Mensch, wo ist es denn? Da. Der Boas sind echt ein Mann und eine Frau Gottes. Wirklich ein, ich weiß nicht, ihr wisst ja noch, wir waren in Richterzeiten. Wir haben gesehen, in der Richterzeit hat jeder, was recht war, in seinen Augen. Und das war böse in Gottes Augen. Jeder hat sich selbst zum Herr genommen. Und der Gottesdienst wurde verfälscht oder ein eigener Gottesdienst gegründet. So, und die Götzen wurden mit reingenommen. Ne? Gottes Wort, Gottes Gesetz wurde verworfen von den Menschen. Sie haben sich eigene Regeln gemacht. Sie haben gesagt, das passt nicht zu meinem Leben, das passt nicht zu meiner Überzeugung, das passt gerade nicht zu meinem Lebensstil, das passt gerade nicht zu meinen Göttern. So, und so haben sie Gott im Endeffekt verworfen. Ja. So, und wenn du nur eine Sache rausnimmst aus Gottes Wort und sagst, nicht alles ist richtig hier und nicht alles ist von Gott, nicht jedes Wort ist geheiligt durch den Geist, so dann hast du schon verloren. Du hast nichts mehr, worauf du bauen kannst. Weil was ist denn richtig und was ist falsch? Das Problem hatten sie damals. Sie haben nicht auf Gott gehört, sie haben seine Satzungen, seine Regeln, so wie der Enkel von Ruth machen wird, König David, sie haben es verworfen. David hat es geliebt. Er hat gesagt, oh, ich sinne nach über deine Gebote, über deine Gesetze, über deine Ordnung, Tag und Nacht. So, die beleben mich, deine Gesetze beleben mich. Wir haben gesehen, dass Jesus sagt, so, meine Gesetze ist die Liebe. Die Liebe umschließt alle Gesetze und erfüllt alle Gesetze. Und David hat das erkannt. Und jeder, der Zeiten Gottes Wort und Gottes Wort auch heiligt und so nimmt, wie es ist, so der wird feststellen, dass jedes Wort, auch wenn es ein Gesetz ist oder eine Regel oder eine Ordnung, Liebe ist. Paulus hat gesagt, geht rein und ich bete dafür, dass ihr zunehmt in der Erkenntnis der Liebe, dass ihr die Tiefe begreift, dass ihr die Höhe erfasst, dass ihr die Weite und das andere, wie immer. Dass ihr daran wächst. Dass ihr das erkennt überhaupt, was das bedeutet. Dass ihr seht, was Liebe eigentlich ist. So, ne, und was ist anderes als die Ordnung, die Gott uns gibt. Und das ist wirklich krass, weil wenn du die Zeit nimmst und Gottes Wort so, und wirklich mehr forschst und darüber nachdenkst, okay, dieses Gesetz, was hat das mit Liebe zu tun? Das ist ein Gesetz. So, oder diese Aussage von Gott, was hat denn das mit Liebe zu tun? Aber Gott ist Liebe. Ne? Wer sich Zeit nimmt und die Liebe sucht, der wird die Liebe finden. Ja. Also und Boas und Ruth, das waren tolle Menschen. Und die waren in einer Zeit, wo jeder tat, was recht war. Aber da sind wieder diese einzelnen Personen, die ihr Herz immer noch auf ihren Schöpfer gerichtet haben und sagen, du und so wie du bist, so möchte ich sein. Egal, was mein Umfeld sagt. Ja. Wir haben gesehen, Ruth, ihr Mann stirbt. Und die Frau, hier die Schwiegermutter mit Namen Naomi oder so, ne? Niemi, wieder nur. Helf mir mal. Frau Niemi, ne? Naemi. Ihr Mann stirbt, ne? Und die eine Tochter, Schwiegertochter, geht zurück zu ihren Göttern. Und da ist Ruth, die andere Schwiegertochter, und sie sagt, nee, Mutter, ich bleib bei dir. Wir haben gesehen, der Schlüsselvers ist Vers 16 in Kapitel 1. Aber Ruth antwortete, dring doch nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und das ist eine Heidin, das ist keine Israelitin. Ne? Und Naemi und ihr Mann, die sind aus Israel geflüchtet, weil aus Bethlehem, weil sie gesagt haben, ah, wir gehen in die Welt. So, ne? Hier ist Hungersnot, hier ist nichts zu finden, nichts besitzen, sondern also lass uns in die Welt gehen und ja, Geld scheffeln. Naomi kommt zurück und sagt in Vers 21, Kapitel 1: Voll zog ich aus, aber Lea hat mich daher wieder heimgebracht. Ja. So, sie hat gemerkt, so, dass in der Welt nichts zu finden ist, außer Verlust. Ja. Sie sagt: Ich hatte alles, als ich hier ausgezogen bin, und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem Volk, zu meinem Gott. Da war alles verloren, was ich hatte. So, denk dran, wie dankbar wir sein können und was wir haben. Denk dran und überlege, so, in was du da reingepfropft bist. So, denk dran und werde klar darin, wer du jetzt bist und was du hast. Wir haben überhaupt nichts zu nörgeln. Und es ist doch krass, weil Jesus sagt: Zuallererst trachte auf das Reich der Himmel. Zuallererst. Und den Rest, den mache ich. Den Rest, für den sorge ich. Und das bedeutet, so, du bist Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, machst du Sorgen um deinen Job, weil du vielleicht verlierst, weil da gerade Stress ist. Aber wenn du Christ bist, wiedergeboren, dann heißt es, du suchst einfach Jesus und vertraust ihm, dass er dich führt. Und das ist so. Du bist in der Schule, musst irgendeine Klausur schreiben oder so, ne, und bist vor der Wahl, gehe ich zum Gottesdienst oder lerne ich für meine Arbeit. Jesus sagt: Als allererstes trachtet nach dem Himmelreich und ich werde den Rest tun. Und du gehst mit einem Frieden da zur Prüfung. Und selbst wenn Gott dir sagt, so gehe, wie bei hier letzte Woche, so geh nicht zum Gottesdienst, sondern mach was, weil du zu voll warst und zu spät angefangen hast, dann ist es halt so, dass du trotzdem zuallererst zu Hause dann Gott suchen musst. Er sagt: Guck erst auf mich, suche mich in meinem Wort, suche mich in der Gemeinschaft, bete zu mir, und komm zum Frieden, weil ich werde für alles sorgen. Und es ist doch so, oder? Nichts, was wir tun. Nee, kann ich so nicht sagen. Wenn ich auf Gott ausgerichtet bin und nach ihm, nach seinem Willen frag, wenn ich ihn suche und gehorsam bin, dann ist doch alles, was passiert, vorherbestimmt. So, dann kann doch nichts Unvorhergesehenes passieren, was irgendwie dem Plan Gottes im Weg steht. Das heißt, Jesus sagt: Kommt doch endlich mal zur Ruhe. Habt ihr eine Frage? Kommt zu mir. Habt ihr Nöte? Kommt zuerst zu mir und ich will euch antworten. Habt ihr irgendwelche Sorgen? Oder seid ihr gerade an einer Situation, wo ihr Angst habt? Zuallererst trachtet nach dem Reich der Himmel. Wollt ihr reich werden oder wollt ihr Erfolg haben? Dann kommt erstmal auf eure Knie und richtet euer Leben erstmal auf mich aus. Wer sein Leben auf mich ausrichtet, der wird im Endeffekt froh sein und alles haben, was er braucht. Und hier ist diese Ruth, und ich meine, sie könnte wieder zurückgehen, aber das macht sie nicht. Sie sagt: Nee, ich habe jemanden kennengelernt, einen Gott, der anders ist als meine Götter. Ein Schöpfer. Das ist der lebendige Gott, der eine, dem ich jetzt angehöre mein Leben lang. Und sie bekehrt sich zum Judentum. Und sie sagt: Na, Emi, egal wo du hingehst, da bin ich jetzt auch. Ich bin neu, ich gehöre jetzt zu deinem Volk. Das, was nicht mein Volk war, ist jetzt mein Volk. Und wir haben gesehen, das ist ein wunderbares Bild für uns. Wir haben uns bekehrt zu Jesus. Wir waren in der Welt, wir waren Heiden. Wir haben nicht zu Gottes Volk gehört und zu diesem Gott. Und trotzdem hat uns irgendjemand auf den Weg gebracht. Und irgendwann haben wir uns entschieden und haben gesagt: Das ist dein Volk, ist jetzt mein Volk und dein Gott ist jetzt mein Gott. Und wir sind mitgekommen nach Bethlehem. So. Lass uns mal weiterlesen, wie jetzt die Liebesgeschichte anfängt. Sie trifft jetzt ihren Ehemann, den zukünftigen. Nun hatte Naemi einen Verwandten ihres Mannes. Der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Boas bedeutet: In ihm ist Stärke. Und wir werden schon sehen, das ist ein klares Bild für unseren Herrn Jesus hier, für unseren Gatten. Ne? Wir sind ja alles im Endeffekt Jesus seine Braut, ob Mann oder Frau. So, er ist unser Bräutigam. Und hier ist Boas. In ihm ist Stärke. Ruth aber, die Moabiterin, die sprach zu Naemi: Oh, lass mich doch aufs Feld hinausgehen, um Ehren auflesen bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr: Ja, gehe, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ähren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. War damals im Mose, kannst du das nachlesen, 2. Mose oder 5. Mose, weiß ich jetzt nicht. Aber war ein Gesetz, das Gott gegeben hat, seine Sozialordnung für sein Volk, so ein, ihr dürft den Rand nicht mähen, wenn ihr im Feld habt und zur Ernte steht. Der Rand muss stehen bleiben und ihr dürft nicht zweimal durchgehen. Also wenn ihr irgendwas verliert beim Ernten, so, ihr dürft nicht nochmal zurückgehen und würde was aufsammeln. So, weil die Armen und die Krüppel und die nichts haben, die Witwen, so, die dürfen sich daran nähern. Das ist ein cooles Sozialsystem, oder? So, was die, im Endeffekt, jeder, der Hunger hatte, der konnte dann hingehen, und das war Arbeit, du musstest die Ähren aufsammeln, dann musstest du selber dir deine Körner rausholen, ne, Spreu vom Weizen trennen und dir selber deine Körner mahlen und Brot backen, aber so, du bist nicht verhungert, ne? Warst den ganzen Tag auf dem Feld. Das ist viel besser als das, was wir in Deutschland haben. Finde ich zumindest. So, ne? Hier kriegst du Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe und liegst auf der faulen Haut, ne? So, tust nichts für dein Geld. Damals warst du halt draußen, musstest was machen, musstest arbeiten, so, und hattest dann im Endeffekt auch deinen Lohn, ne? So, total genial. Und sie sagt jetzt, ihre Schwiegermutter ist Witwe, sie ist Witwe, die haben damals keinen Job gehabt, so, und sie sagt so, hey, Mama, ich werde für uns sorgen. Ja. So, ich gehe jetzt aufs Feld und guck mal, ob ich bei irgendjemand Gnade finde, damit wir was zu essen haben. Und sie kommen natürlich, im Zufall gibt's nicht, geführt zu Gott, zu Boas, ne, zu ihrem Zukünftigen. So, weißt du, und Gott hat so einen Plan auch mit unserem Leben. Mir ist es letzte Woche nochmal so klar geworden jetzt, eigentlich die ganzen anderthalb Wochen jetzt. Egal was wir machen, unsere Füße sind im Plan Gottes verankert. Und wenn mein Herz nach ihm fragt, bin ich schon drin. Mehr kann ich nicht tun. Und ob ich schwanke oder feststehe, ich bin in seinem Plan und gehe den Weg, den ich gehen soll. Und entweder tue ich das freudig, oder ich tue es mit Grimm und Frust. So. Entweder sehe ich da meine Stärke drinne und kann ruhig im Vertrauen und in der Freude, im Lobpreis durch mein Leben gehen als Gottesdienst, oder ich versuche es zu überblenden oder vergesse es aus Weltlichkeit oder Eitelkeit oder Stolz oder Selbstliebe, was auch immer, so und bin die ganze Zeit unglücklich. Aber egal was ich bin, und für uns ist das eine Sicherheit, wir stehen in einem Plan Gottes. Es gibt keinen Zufall, egal welche Person wir treffen, heute oder morgen, die kommt nicht zufällig auf uns zu. Egal in welche Situation wir kommen, die kommt nicht zufällig auf uns zu. Gott sagt, jede Versuchung ist bemessen von Gott selber für uns. Jede Anfechtung, die auf uns zukommt, ist bemessen. Das Ende ist schon fertig bei ihm. Er weiß schon genau, bis wohin die Anfechtung gehen darf und dann, oder die Versuchung, und dann hört's auf. So, ne? Es wird nie mehr sein, als wir tragen können. So, er sagt, wenn ich was zulasse in deinem Leben, was dir Kummer macht oder dich bricht, dann nur, wenn ich schon einen Ausweg vorher geplant habe. Und den hat er. Es sind, egal was uns passiert, es ist in Gottes Plan, es ist vorherbestimmt und es ist wichtig. Und entweder bin ich damit zufrieden und komme auch mit den Situationen klar, die mir gerade nicht passen oder ich nicht verstehe, oder ich kämpfe dagegen an. Aber dann kennt er ja, ne? Ist irgendwas, was dich nervt, irgendwas, was dir nicht passt, irgendwas, was gerade zu viel ist, ne? Aber ich bin so müde oder ich bin so gestresst oder bin so geschafft oder ach, das habe ich nicht und hätte ich gern, so ein. Dann sind wir unzufrieden und meckern nur. Ne? Aber wer Gott liebt, der gibt sich dem hin und sagt, egal was kommt, egal was du nimmst, ich werde dich preisen, weil ich weiß, ich bin sicher in deiner Hand und alles ist gut. Die Ruth ist hier und die Ruth ist eine bemerkenswerte Frau. Und sie ist ein Bild für uns. Für die Kinder Gottes. Weil sie geht auf dieses Feld und erwartet, Gnade zu finden. Ja. Und sie empfängt doch Gnade. So, weil sie rausgeht auf Gottes Weizenfeld. Da, wo wir auch hingesandt werden, um zu arbeiten, um aufzulesen, um zu sammeln. Ne? Lass mal uns das mal vor Augen führen. Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her. Und er sprach zu den Schnittern Und vergesst nie, das hier ist eine Zeit, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ne? Das ist in der Richterzeit. Und Boas kam von Bethlehem her und sprach zu seinen Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm: Oh, der Herr segne dich. Also schon mal ein cooler Chef. Also ich würde mich freuen, wenn mein Chef damals gesagt hat: Hey, Gott ist mit dir. So, ne? Ja, dich segne. So. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war. Die Knechte hier, diese, wenn wir das sehen, das sind die Engel. Ne? Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war: Ja, zu wem gehört denn diese junge Frau? Also fällt ihm sofort ins Auge und denkt so: Wow, scharfes Gerät. Wer ist denn das? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach: Ja, das ist die moabitische junge Frau. Ne? Also eine Moabiterin, die mit Naemi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt: Oh, lass mich doch auflesen und zwischen den Gaben sammeln hinter den Schnittern her. Und sie kam und sie blieb vom Morgen an bis jetzt. Sie bleibt nicht lang zu Hause sitzen. Hey, und das ist eine Eigenschaft, die man immer seltener findet, glaube ich. Die ist nicht faul. Genau. Sie steht früh auf und sie arbeitet bis zum Abend, um Frucht zu sammeln. Und das ist sowas, was Gott mir immer wieder sagt in meinem Leben: So ein, das, was ich absolut nicht leiden kann, das sind faule Kinder. So ein, das Schlimmste überhaupt. Und ich muss viel drüber nachdenken: Okay, warum ist denn Faulheit so? Was bewirkt denn das, wenn ich faul bin? Gott hat uns in seine Ernte berufen und wir müssen arbeiten. Da ist eigentlich überhaupt keine Frage, so, weil wir haben uns selbst verkauft. Wir sind gekauft und wir sind jetzt Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat. Wir besitzen nichts mehr, noch nicht mal uns selbst im Grunde, sondern wir sind Verwalter. Und alles, was wir haben und alles, was wir sind und alles, was uns ausmacht, gehört dem, der uns erkauft hat mit seinem Blut. Dem wir uns freiwillig verkauft haben. Ihn nennen wir Herr. Und wir sagen, fallen vor seine Knie, vor uns, wir fallen auf die Knie vor ihnen und sagen: Du bist König und du bist Herr und regiere und leite mich und führe mich. Sag mir, was ich machen soll. Ich möchte dein Werkzeug sein. Benutz mich. Sprich durch mich. Gib mir Kraft. Gib mir deinen Blick. Ich möchte das bauen, was du hast. Du bist jetzt Herr in meinem Leben. Regiere und bestimme. Wir gehören uns ja nicht mehr selbst. Und trotzdem können wir faule Knechte sein. Dieser eine Knecht, wo der Herr ihm nur ein Talent gibt, weil er weiß, dass der, naja, nur an sich denkt. Ja, so ein Weichei ist. So ein Warmduscher, so ein Bettumdreher, so ein Typ, der halt nichts macht und nichts auf der Reihe kriegt, der nur am liebsten alles bekommen möchte, aber nichts dafür tun will. Aber er sagt so: Hey, ich vertraue dir trotzdem ein Talent an. Was macht er? Er ist faul. Er vergräbt und kümmert sich nicht drum. Er will nicht arbeiten. Er denkt nur an sich und hat das Leben und seine Spielereien und seine Unterhaltung und seinen ganzen Kram und seine Freunde und seine Hauptsache, mir geht's gut, ne, Einstellung. Und dann stirbt er, ne, beziehungsweise der Herr kommt wieder und der Herr sagt: Du fauler, nichtsnütziger Knecht, von dir wird selbst das genommen, was ich dir gegeben habe. So. Und du kommst in die äußerste Finsternis. Warum ist das so, ist der Herr da so hart? Ja, wäre ich doch auch. Wenn ich ein Chef wäre und ich hätte Angestellte und die würden nicht arbeiten, dann würde ich denen doch nicht mein Geld geben. Dann würde ich sagen: Raus. Ich würde die einmal verwarnen, ich würde die zweimal verwarnen, auch wenn die nicht arbeiten, nicht das machen mit der Vision, die ich habe als Chef für mein Unternehmen, dann fliegen die. So, ist doch klar. Und Faulheit ist was Schlimmes. Und ich bin heute mal durch Sprüche gegangen, weil ich wusste, es steht ein bisschen was unter Faulheit. Ich bin so von Sprüche 1 bis zum Ende mal durch und habe ein paar Sachen gefunden und die möchte ich lesen. Sprüche 21. Könnt ihr ruhig mal aufschlagen. Ist halt jung und fit. Sprüche 21, Vers 25. Dem Faulen bringt seine Begierde den Tod, denn seine Hände, die weigern sich zu arbeiten. Voller Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Interessant. Also, wenn du faul bist, dann wirst du von deinen Begierden getrieben. Ist eine Verheißung Gottes. Und wenn du träge bist und faul und du nicht bereit bist, deine Gaben, die du von Gott bekommen hast, einzusetzen für sein Reich, wenn du nicht bereit bist, beschult zu sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, wenn dir die Menschen da draußen total egal sind und du deine Aufgabe vernachlässigst, wenn du nur an dich denkst und nur spielst und faul bist lieber und oft, ja, deinen kuscheligen Leben dich ausruhst, so, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du andauernd von irgendwelchen Begierden, die rauskommen, fortgerissen wirst und du die nicht unter Kontrolle hast, sondern deine Begierden dich unter Kontrolle haben. Faulheit bewirkt, dass man von seinen Begierden getrieben wird. Und das will ich nicht. Ne? Ich meine, du siehst ja, wohin das führt. Zuerst wird er von seinen Begierden getrieben, die den Tod führen, ne, und seine Hände weigern sich zu arbeiten und dadurch kommt er ins nächste Tief, in die Gier. Ne? Gier bedeutet, dass man sich selbst bereichern will. Es geht mehr um mich. Es geht nicht mehr um andere. Und das merke ich so. Wenn ich faul werde und träge und nicht mehr bereit bin, meinen Dienst zu tun, wo ich nun mal nicht nur erwählt und berufen zu bin, sondern ist einfach meine Pflicht, weil ich nicht mehr mir gehöre. So mein Leben zu opfern für meine Brüder und Schwestern und für meinen Nächsten, die Gott nicht kennen. Und weil ich Gott damit diene. Ne? So, das ist das Gesetz, unter dem ich unterstellt bin. Das Gesetz, unter dem wir alle verpflichtet sind. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, so mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Herzen. Ne? Wenn ich da träge werde und meine Waffenrüstung auslasse, so, und es nur noch um mich geht, ich merke das. Ich bin sofort im Fleisch und ich krieg's einfach nicht mehr hin, im Geist zu sein. Paulus sagt, du kannst im Geist sein und du kannst beständig im Geist wandeln. Auch wenn er ab und zu mal fällt, aber es ist möglich. Und ich weiß das aus Erfahrung, es ist möglich. So eine Selbstbeherrschung, Disziplin zu lernen, so dass man sich selbst kontrollieren kann. Ja. Paulus war es möglich, anderen war es möglich, uns kann es unmöglich sein. Jesus hat gesagt, wir haben über die Sünde schon gesiegt. Aber wir müssen kämpfen, wir müssen siegen. So. Ja. Aber wer faul ist und wer seine Aufgabe vergisst und seinen Plan und das nicht zufällig ist, sondern man selbst in einem Plan ist von Gott, so ein, der ist im Fleisch und der wird immer mehr nur an sich denken und immer weniger an die anderen. Aber guck mal, was die Gerechten, ne? Voller Gier begehrt er den ganzen Tag, aber der Gerechte, der gibt, er liebt. Ne? Die Liebe ist was Aktives. Die Liebe ist aktiv, nie passiv. Die Liebe opfert, die Liebe gibt. So ein Jesus ist die Liebe, Gott ist die Liebe, 1. Johannes irgendwas. Ne? Jesus hat sich gegeben, das ist Liebe. Ne? Der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Ne? Und es ist doch auch so ein, ich meine, ich komme in eine Gemeinde und ich muss geben. Bist du im Geist und bist du heilig, so dann gibst du. Du willst nur geben. Du hörst zu. Dir ist egal, ob es dir peinlich ist, jetzt laut zu sein und zu beten oder zu singen. Sondern du musst einfach geben, du kannst gar nicht anders. Du weißt ganz genau, dass es von dir abhängig ist, dass jemand vom Heiligen Geist hört. Ne? Und davon rede ich jetzt nicht als Pastor oder Ältester, sondern als Christ. Als heiliges, auserwähltes, königliches Priestertum, wie wir uns hier alle versammeln und nennen. Ne? Aber wenn ich faul bin in dem, was ich machen soll, faul bin im mich auszustrecken nach dem Geist und nach Gottes Willen in meinem Leben, faul bin mit der Verpflichtung, die ich nun mal habe, für die ich die Verantwortung bekommen habe von Gott, was ich verwalten muss, mein Leben, so ein, dann hört das alles auf und es wird leiser in mir zu schreien, gib. So. Niemand von uns hier ist zufällig da und niemand von uns kann den anderen entbehren. Letzte Woche hat jemand gesagt, ich gesagt, boah, ich bin mir so schlecht, ich glaube, ich muss jetzt hoch. Ja, wir brauchen dich hier auch nicht. Wir schaffen das schon allein. Ja? Hat mich voll verletzt in dem Moment, weil ich denke so, ja, okay, ist ja schön, ich werde euch trotzdem vermissen. Ne? Ist mir schon klar, dass ihr mich nicht braucht und Gott wirken kann, aber im Endeffekt habe ich nochmal drüber nachgedacht, das stimmt überhaupt nicht. Ich brauche euch und ihr braucht mich. Wir brauchen einander. Jeder hier ist eingesetzt von Gott und wir brauchen diesenjenigen. Und wenn der seine Pflicht nicht tut oder nicht kommt, so, dann funktioniert nicht mehr alles so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Jeder hier ist komplett wichtig und wir sind alle abhängig voneinander. Deswegen hat Gott uns auch für eine bestimmte Zeit zumindest zusammengestellt. Jeder hier ist wichtig und wir brauchen wirklich jeden. So. Also, du wirst von deinen Begierden getrieben, wenn du faul bist. Und du denkst nur noch an dich selbst. 22, 13. Es geht weiter. Der Faule spricht: Es ist ein Löwe draußen. Ich könnte umkommen auf offener Straße. Bist du faul und bist nicht bereit und im Krieg und im Kampf und im Dienst und im Hingeben und im Geben, um beten und ringen, dass jemand zum Glauben kommt, gerade die, die Gott an deine Seite gestellt hat. So, und die, die schon mal verlautet haben, das Interesse haben. Da müssen wir ran sein, da müssen wir kämpfen für die. Das ist die Bereitschaft. So, und das ist unsere Pflicht und Aufgabe. Deswegen sind wir da, wir sind das Licht. Gott schickt kein anderes Licht, er hat dich geschickt. So, aber du musst es tun, ansonsten bist du faul. Und wer faul ist, in dem, wo Gott ihn reingestellt hat, so, der wird auch sein Vertrauen verlieren und Angst haben in allem. Ne? Oh, mir könnte was passieren. Oh, wenn ich da hingehe, dann könnte das und das passieren. Oh, ich weiß ja nichts. So, was soll ich denn erzählen? Ne? Oder ich bin nicht so charismatisch. Oder ob ich das jetzt schaffe hier mit meiner Zensur oder schaffe auf Arbeit oder schaffe mit den Leuten. So, ne? Vielleicht mögen die mich nicht. Oder was ist ich? Meine Zukunft. Ach, da ist gar nichts. Ich kann gerade nichts sehen. Also wird meine Zukunft in nichts enden. Ne? So, ich werde arbeitslos. Oder was weiß ich. Was sind der Faule, der aus seiner Berufung und Erwählung und seinem Gottesplan raus ist, der nicht auf dem Acker steht und sammelt. Der wird von Angst getrieben. Warum? Weil er außerhalb der Liebe lebt. Die Liebe ist praktisch und aktiv. Das hat nichts mit dem Gefühl zu tun. Die Liebe gibt und opfert. Wenn ich liebe, dann opfere und gebe ich mich an jeden, der gerade auf den Weg kommt. Das nächste ist im 24, 30 bis 34. Sprüche 24, 30. Ich ging vorüber am Acker eines Faulen und am Weinberg eines Unverständigen. Also dumm. Und siehe, er ging ganz in Unkraut auf und Nesseln überwucherten ihn und seine Steinmauer war eingestürzt. So wie ich damals, als ich gekifft habe noch. Dass du zu nichts Bock und irgendwie ist dir alles scheißegal. Ne? Hättest du da einen Acker, dann würde da Unkraut wachsen und würdest sagen, oh, so schönes Unkraut. So, ne? So. Und seine Steinmauer war eingestürzt. Ah, das sah ich und nahm es mir zu Herzen. Ich betrachtete es und zog eine Lehre daraus. Also der guckt sich hier einen Faulen an und zieht daraus eine Lehre. Na, welche ist es? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, die Hände ein wenig in den Schoß legen, um zu ruhen. So kommt deine Armut wie ein Wegelagerer und dein Mangel wie ein bewaffneter Mann. Geistliche Faulheit führt auch zu geistlicher Armut. Keine Frucht, kein Sinn. Kein Plan vor Augen, keine Vision, sondern einfach nur arm. Wer sich nicht investiert und wer sich nicht reinbringt in Gottes Reich, der verwelkt. Der kann nur keine Frucht kriegen. Jesus hat gesagt, ihr müsst in mir bleiben. Aber das meint er nicht nur mit, ich glaube an Jesus Christus, sondern in jemand zu sein, das bedeutet, dass man komplett da drin ist. Mit allem. Dass man so fest verfropft und versteht, angebunden ist, so dass man da überhaupt nicht wegkommt. Das heißt, dass man komplett das übernimmt, was man durch diesen Weinstock bekommt. Das, was der Weinstock macht, das macht auch die Rebe. Das gleiche Leben fließt durch diese Rebe. Und diese Früchte, die der Weinstock bestimmt, die kommen dann auch dran. Das sind, aber wer faul ist und wer mehr das sich hingibt, den Vergnügen und den weltlichen Sachen, und das raubt so viel wirklich. Wir sind nicht mehr hier, um die Hände zu falten, nicht mehr da, um zu liegen. Wir sind da mit einer Aufgabe und das ist Arbeit. Und die Menschen, die nicht an Gott glauben, die arbeiten auch. Wer faul ist, der wird auch nichts ernten. Das, was man sät, das wird man noch ernten. Und das Letzte ist im Kapitel 26, Vers 13. Der Faule spricht: Ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe inmitten auf der Straße. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule in sein Bett. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, oh, so wird's ihm schwer, sie bis zum Mund zurückzubringen. Ein Fauler hält sich für weiser als sieben, die verständige Antworten geben. Faulheit. Und das meine ich nicht mit, dass wir mit faul im Bett nur rumliegen, sondern dass wir nicht mehr aktiv sind für das Reich Gottes. So. Nur noch sich um unseren Alltag und unsere täglichen Pflichten dreht, dann macht uns die noch keinen Spaß mehr. Wir sehen überhaupt nicht mehr, dass wir Gott dienen, weil wir es auch nicht tun. Wir dienen uns selbst oder unserem Ehemann oder unserer Ehefrau oder unseren Kindern oder sonst wem, unserem Chef oder unseren Freunden. So. Das ist aber, wer nicht mehr aktiv ist im Reich, der ist faul. Und diese Faulheit bewirkt auch Stolz. Wie es hier steht. Weiß alles. Was willst du mir schon erzählen vom Leben? Ich habe da meine Vision schon. Ich habe voll den Überblick. So, da sitzen sieben, die wirklich damit einen Plan haben und eine Ahnung, ne, was sie antworten. So, sieben, die verständige Antworten haben. Aber da sitzt dieser eine da, der sagt: Also ich weiß ja besser. Ne? So, lass mich mal dich. Ich will dich mal lernen. Ne? So, ich. Es wird immer mehr ich. Ich bin, ich kann, ich tue. Ne? Und immer weniger Herz und immer weniger Verlangen nach Gottes Wort bedeutet ein faules christliches Leben. Ne? So. Du schaffst vielleicht noch deine Schüssel und deine Hand zur Schüssel zu bringen. Ne? Unsere Nahrung ist was? Unsere Nahrung ist Gottes Wort. Ja? Jedes einzelne Wort in der Bibel. Das ist unsere Nahrung. Und wenn ich esse, dann habe ich ein Wort, wo ich keinen Hunger mehr habe. Ich komme satt zurück. Wenn ich aufhöre zu arbeiten und zu dienen, meinem Herrn, wenn ich aufhöre zu kämpfen, wenn ich aufhöre, mich hinzugeben und nach seinem Willen zu fragen, dann brauche ich Gottes Wort auch nicht mehr. Und mein Verlangen wird weniger und weniger. Kein Vertrauen zu Gott mehr und eingesperrt. Die Tür dreht sich in der Angel, der Faule liegt in seinem Bett. Oh, ein Junglöwe auf dem Weg, ein Löwe mitten auf der Straße. Ich will das nicht. Und das ist das, was Gott uns sagt, was Faulheit bewirkt im Leben. Hier menschliche Faulheit, physische Faulheit. Aber geistlich ist es genauso anzuwenden. So, von Begierden getrieben, geistliche Armut und keine Früchte, Stolz, wenig Herz und Verlangen nach Gottes Wort, kein Vertrauen mehr zu Gott, eingespannt und in Angst, ohne dieses Bewusstsein für Sicherheit. Herr, und ich möchte kämpfen und ich möchte dir gehören und ich möchte dir folgen, Herr, jeden Tag und die ganze Zeit. So, ich möchte nicht das Leben verschwenden, sondern ich möchte wachsen und erwachsen werden und Frucht bringen, Herr. Da sprach Boas zu Ruth, Vers 8 in Ruth. Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter? Du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen und begib dich nicht, auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Und dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin, zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Er sagt: Du bist beschützt, für dich ist gesorgt, ich habe für dich gesorgt. So wie Der Herr, das zu uns sagt: Ihr, die ihr mir nachfolgt, werdet alles empfangen, was ihr braucht. Ihr habt schon alles empfangen, ihr müsst nur noch nehmen. Ich gebe euch Trinken, ich gebe euch den Geist, ich gebe euch die Kraft. Vor euch gehen Engel her und kämpfen um eure Sachen. So, mit den Dämonen, die sonst zu uns kommen würden. Die kämpfen für uns. So, und für alles ist gesorgt, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir müssen nur hinterher und vertrauen. So. Vers 10, da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: O, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr: O, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast. Und nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast, und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Genau das Gleiche, was Jesus zu uns sagt. Ihr seid nicht mehr von der Welt, ihr seid nur noch in der Welt. Ihr seid jetzt auf dem neuen Land. Ihr seid ein neues Volk, sondern ihr habt einen neuen Herrn, einen neuen Meister, eine neue Berufung, eine neue Erwählung, eine neue Sicht, ein neues Leben. Komplett anders. Und unter diesem Gott steht ihr jetzt. Und dieser Gott, der ist gnädig. Jesus ist so gnädig. Und diese Gnade ist alles, was wir brauchen, sagt die Bibel. Wir sollen in dieser Gnade stehen, sagt Paulus. Wir müssen in dieser Gnade leben, wir müssen in dieser Gnade gehen. Aber Paulus sagt auch: Nutzt diese Gnade nicht aus, um für euer Fleisch. So, wir dürfen diese Gnade nicht ausnutzen, sondern er sagt: Nutzt diese Gnade, um in Heiligung zu wachsen. Das bedeutet, nur weil Gott mir gnädig ist, heißt nicht, dass ich so bleiben soll. Dass es okay ist, so im Fleisch zu sein. Dass es in Ordnung ist, schwach zu sein. Dass es in Ordnung ist, mal faul zu sein. So, dass es in Ordnung ist, sich gehen zu lassen. So. Nee, das ist die Gnade ausnutzen, für fleischliche Begierden sich hinzugeben. Paulus sagt: Nee, sondern die Gnade, die ist uns dafür gegeben, so dass wir in Heiligkeit wachsen können. Weil wir immer wieder fallen. Und deswegen ist Gnade wichtig für uns. Deswegen müssen wir in dieser Gnade stehen und bleiben. Aber unsere Augen sollen gerichtet sein nach oben, auf das, was da kommt und wichtig ist. Auf unseren Herrn und seinen Willen, wo wir gehorsam sein sollen und üben sollen. In Disziplin und Selbstbeherrschung. Und dafür ist diese Gnade abhängig. Und ich brauche die jeden Tag. Paulus sagt so: Auch dein Leben muss sich verändern und drehen. Ansonsten bist du der Gnade abgefallen. Weil du ja immer noch so bist, wie du warst und überhaupt nicht anders sein möchtest. Weil du überhaupt nicht das ergreifst, was du bekommen hast. Weil du überhaupt nicht das neue Leben haben möchtest, sondern immer noch im Alten fahren willst. Das ist nicht Liebe und das ist nicht Liebe zu Gott. Die Gnade ist da und die Gnade finden wir jeden Tag. Aber die Gnade soll uns halt verändern. Wir müssen es sehen, dass jeder von uns hier gebraucht ist und dass jeder von uns eine Aufgabe hat und dass da Früchte sein sollen. Und ich liebe das, weil Jesus sagt uns: Wer für mich arbeitet, wer mir dient, wer mir gibt, in meinem Namen, der wird 100-fach empfangen. Wir tun das ja nicht kostenlos. Obwohl wir das eigentlich kostenlos machen sollten. Weil Gott nun mal Gott ist und Punkt. Und ich eine Ameise im Gegensatz zu ihm. Oder ein Bakterium. Vielleicht bin ich auch nur ein Elektrolyt oder sonst irgendwas. Im Gegensatz zu Gott. Oder irgendwas, was ich noch gar nicht weiß, was es gibt. Noch viel kleiner, wahrscheinlich. Aber trotzdem sagt Jesus: Nee. Ich liebe euch ja. Ihr seid mir ja wertvoll und wichtig. Ich habe euch ja erschaffen aus Liebe heraus, um mit euch zusammen zu sein. Und genauso soll es auch sein in Ewigkeit. Deswegen bin ich gestorben und habe alles verlassen und alles aufgegeben. Ich bin doch der, der dich liebt. Ich bin doch der, der dich zu meiner Familie genommen hat, obwohl es da eigentlich gar keinen Weg mehr gab. Und du wirst natürlich, weil ich ein guter Herr bin, mehr, viel mehr empfangen, als du mir überhaupt geben könntest. Aber wichtig ist, dass man dient. Und wichtig ist, dass man Gott dient und sich hingibt. Ob das in der Gemeinde ist, was voll wichtig ist, oder ob das im privaten Leben ist, was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist. Paulus sagt ja, sein Leben ist ein Gottesdienst. Er steht früh auf, sein Gottesdienst beginnt. Er legt sich abends ins Bett, sein Gottesdienst geht weiter. Er schläft, ist sein Gottesdienst. Seine gesamte Zeit, die er hier hat als Mensch, ist für ihn ein Gottesdienst gewesen. Und sollte es auch für mich sein und für uns. Wie gestalte ich meinen Gottesdienst? So, Gott zu ehren oder nicht? Ne, und jetzt noch weiter. Vers 14. Und zur echten Essenszeit sprach Boas zu ihr: Hey, komm mal her! Und du merkst schon so, der Boas, der rückt immer näher so zu ihr. Und der kommt immer wieder zu ihr hin und sagt so: Hey, komm mal! Ja. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Hey, komm her! Und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitte. Er aber gab ihr geröstetes Korn. Und sie aß und sie wurde satt und sie ließ übrig. Ein toller Mann. So ein, ich meine, das ist ja eigentlich einfach nur, heute würde man sagen, jemand, der absolut gar nichts hat, kommt da auf ein fremdes Feld und holt sich was zu essen. Ne? Dort wurde er ab nach Hause. So. Aber er sagt hier zu ihr so: Hey, komm zu den Schnittern, komm zu meinen Angestellten, zu meinen Knechten. So ein, komm her und setz dich zu mir an den Tisch und iss das Essen, was ich esse. Trinkt das Trinken, was ich trinke. So, er setzt sie auf gleiche Höhe. Was und das Schöne hier ist, dass er sagt: Iss von meinem Brot. Und sie wird satt und sie lässt übrig. Was und wir haben auch Brot bekommen. Gottes Wort. Und ich musste da letztens, jetzt die Woche nochmal so drüber nachdenken. Seit 1,5 Wochen so mache ich kaum so ein, schon ab und zu, aber hat mir Gott so aufs Herz gelegt, so ein, lass einfach mal alles, was dich sonst ablenkt, lass es einfach mal weg. So ein, meine Spiele, Internet, Filme, Bücher, Musik, selbst mein Gitarrenspielen, so ein, Leute, und so weiter. Er hat mir eigentlich alles genommen, durch die Krankheit auch die Gemeinschaft, ne? So ein, aber auch das Café, so mit Leuten reden und so weiter. So ein, und die Zeit, die du hast, die investiere in mein Wort. Lese, bete, red mit mir, komm zu mir, bring die Gemeinde und bring die Menschen zu mir. Und eigentlich tue ich seit 1,5 Wochen nichts anderes. Und ich kann nur sagen, das ist eine absolute Befreiung. Und mir ist eins klar geworden: Ich dachte immer, na, warum fühlt man sich, wenn man auf so eine Freizeit geht, so toll danach? Woran liegt das? Ne? Du gehst auf eine christliche Freizeit und bist total happy danach und voller Feuer und möchtest am liebsten gleich die ganze Gemeinde und die ganze Welt verändern. Ne? So ein, was und ich habe halt immer gesagt, ja, das liegt daran, dass man in dieser Woche, in der man sich da versammelt, unter Leuten ist und alle den gleichen Wunsch haben, nämlich Jesus. Alle strecken sich in dem Moment danach aus und horchen und hören, soweit sie was empfangen wollen von Gott. Ne? Aber es ist nicht nur das, sondern das ist mir die Woche jetzt nochmal aufgefallen. Das ist auch, weil man die ganze Ablenkung, die man sonst hat, die ist nicht da in der Woche. Und das ist es eben. Weißt du, und ich habe gemerkt, so diese ganze Unterhaltung, auch wenn es jetzt nicht Sünde ist, aber die raubt mir so viel. Weißt du, die nimmt mir so viel weg. Sondern weil ich überhaupt keine Zeit mehr habe, Gottes Wort zu lesen oder zu beten, sondern weil ich die mit was anderem verbringe. Und ich kann echt nur jedem empfehlen, wenn du da sitzt und du denkst so: Ah, ich habe jetzt eine halbe Stunde, was mache ich denn? So, lass den Fernseher aus, so, lass Computer aus, lass dein Radio aus, lass das Buch da im Regal, triff dich nicht mit Freunden, sondern nimm einfach deine Bibel und lies drin. Echt, lass dich reinigen. Reinigen im Wasserbad des Wortes. Und das ist wirklich so. Mein Kopf ist klar, mein Geist ist frei, ich weiß genau, worum ich da bin. So, und ich habe Frieden, ich habe Gott, ich bin nur am Beten. Und Gott ist mir wieder so groß, wie er schon lange nicht mehr war. Also für mich war es ein Geschenk Gottes jetzt, dass ich so lange krank war. Echt. Fühle mich wie ein neuer Mensch. Weißt du, und das ist schön, weil du verbringst deine Zeit in seinem Wort und selbst wenn du nichts verstehst, manchmal liest man und ja, sagt mir jetzt nichts. Aber trotzdem kommt dann im Endeffekt diese Auslese. Diese Auslese, die auch die Ruth hier hat. Lesen wir mal weiter. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her, iss. Vers 17, glaube ich, oder? Nee, Vers 15. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Hey, lasst sie auch zwischen den Gaben auflesen und tut ihr nicht zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehren Bündeln leise etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. Gott sorgt für uns und Gott sorgt für den Dienst. Wir können ja eh nichts machen. Ich meine, was machen wir? Wir gehen durch die Welt total blind und wenn Gott was sagt, ja, dann wissen wir was. Aber das war's dann auch schon. Wir können nur aufsammeln, was er uns gibt. Und er lässt alles liegen. Was denn? Er kocht. Er bringt es zum Leben. Er bringt Wollen und Wirken. Ne? Aber ich muss da auf dem Feld sein und ich muss vor Gott sein. Ansonsten kriege ich doch nichts. Wäre Ruth zu Hause geblieben, so dann hätte sie nichts empfangen und hätte gehungert. Jetzt hat sie einen vollen Bauch und ganz viele Ähren im Arm. Die kannst du mir nach Hause bringen. Wir müssen auf dem Feld stehen und wir müssen wirklich sehen und ernten. Ansonsten empfangen wir nichts und alles wird uns genommen. Ja. So lasst sie auf dem Feld, Vers 17, bis zum Abend, und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, da waren es etwa ein Epha Gerste, und das ist ziemlich viel. Und sie hob es auf, sie trug es in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte an Essen, nachdem sie satt geworden war, und sie gab es ihr zum Essen. Wer zu Gott kommt, der wird auch empfangen. Eigentlich wollte ich über die Wichtigkeit von Gottes Wort heute reden, aber das passt jetzt nicht mehr. Aber ich kann wirklich nur sagen, verbring deine Zeit in seinem Wort. Verbring deine Zeit da drin und lies. Ich verbringe eine halbe Stunde in Gottes Wort und ich bin danach satt und voll und zufrieden. Ich verbringe 3 Stunden vorm Fernseher und ich fühle mich danach einfach nur aufgebläht und leer. Ich verbringe eine Stunde im Gebet vor meinem Herrn und lese dabei sein Wort und er erklärt es mir und es wird lebendig und frisch. Und ich weiß genau, was es mit mir zu tun hat und ich fühle mich danach frei und beruhigt. Und auch wenn ich keine Antwort habe, habe ich trotzdem Gott gehört und ich weiß, ich bin sicher. Und habe sogar noch viel mehr bekommen, was mir überhaupt nicht gesagt hat, aber es bleibt in meinem Herzen. Und ich komme in Situationen, wo ich es dann, deswegen habe ich es gelesen, hier, und ich rede und ich gebe. Und andere werden satt und beruhigt und vom Herrn berührt. Aber wenn ich nicht bereit bin, wo soll es denn herkommen? Ich darf mich nicht beschweren. Reinigen im Wasserbad des Wortes. Das ist wirklich eine Reinigung von innen her. Jetzt wird auch ihre Schwiegermutter satt. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Hey, wo hast du heute aufgelesen? Mensch, wo hast denn du gearbeitet? Gesegnet sei der, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihre Schwiegermutter, ja, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, mit dem ich heute gearbeitet habe, der heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Oh, gesegnet sei er dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naomi sagte ihr: Ja, der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Also ein engster Vertrauter der Familie, ein engster Verwandter vom Vater haben wir vorhin gelesen, von ihrem verstorbenen Mann. Und er ist der Löser. Und der Löser war damals so, wenn jemand Schulden gemacht hatte, dann hat er entweder sein Land verloren für eine gewisse Zeit oder sich selbst und seine Familie als Sklaven. Und der Löser, das war der engste Verwandte, der konnte dorthin gehen und hatte das Recht, Geld hinzugeben und denjenigen wieder auszulösen. Also hat er bezahlt für die Schuld. so ein, für den, der die Schuld gemacht hat, so ein, und hat ihm damit Freiheit geschenkt. Er hat ihn wieder freigekauft oder das Land freigekauft. Den nannte man dann Löser. Daher kommt doch unser Wort Erlöser. Wie schön ist das denn, oder? Bei Jesus ist doch genau das Gleiche. Wir hatten die Schuld, wir waren versklavt in Sünde, versklavt unter Satans Hand. Und Jesus, er hat bezahlt und uns von dieser Schuld befreit, erlöst, ausgelöst. Er ist unser Löser. Ja. Und sie sagt, hey, das ist der Löser, das ist der, der uns freigekauft hat, das ist der, der unsere Schuld bezahlt hat. Gesegnet sei vom Herrn, weil er so viel Gnade erweist. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, ja, er sagte auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und das ist auch so wichtig. Kennst du einen Christ, der nicht in die Gemeinschaft geht? Mann, dann dreht den Hintern. Echt, du hast das Recht dazu und die Autorität. Zu demjenigen oder zu derjenigen zu sagen, hey, du brauchst Gemeinschaft. Du musst unbedingt in die Gemeinde kommen. So, nichts ist wichtiger, als vor Gott zu kommen. Nichts ist wichtiger, als in der Gemeinschaft zu wachsen. Wir sind Herdentiere, wir brauchen das. Schafe alleine werden nur fett und krank. Und haben nur Kot und irgendwelches Dreck von der Erde so in ihrem Fell. Wir brauchen einen Hirten und wir brauchen eine Herde. Wir brauchen diesen Schutz und diese Wärme, dieses Zusammen. So. Und deswegen guck dir Gemeinden an, wo die Leute nicht dienen. Guck dir Gemeinden an, wo Leute kommen, um bedient zu werden zum Gottesdienst. So. Das sind kranke Gemeinden. Da ist nicht viel Frucht da, da ist nicht viel Leben da. So, die wirken sehr tot. Du sollst dich zu meinem Knecht halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naemi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth, oh, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinem Mägden ausgehst und man dich nicht auf einen anderen Acker belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlesen zu den Mägden des Boers, bis zur Gersten- und Weizenernte vollendet war und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Dort ist sie sicher und dort ist für sie gesorgt und dort hat sie einen Herrn, der es gut mit ihr meint. So einen Herrn, der weiß, was sie braucht. Ein Herr, der sie beschützt. Ein Herr, der seine Knechte auf sie aufmerksam macht und sagt so, wenn sie hinter euch läuft, so, dann gebt. So, weißt du, und guck dir das an, die Naemi, die kam ins Land und hat sich selbst wie genannt? Bitterkeit, Mara. Nennt mich doch nicht Naemi. So die Liebliche. Ich bin nicht mehr die Liebliche. Guck mich an. So, ich bin die Bittere. So, Gott hat meinem Leben bitter gemacht. Aber sie war selbst schuld. Sie hat sich ja ihrer Verheißung und Berufung den Rücken gekehrt und hat gesagt, nee, ich will nicht im Land Gottes wohnen, sondern ich gehe in die Welt. Gott hat selbst seinem Volk gesagt, das ist euer Land, da bleibt. So, und da dient und da lebt. Und ich werde euch segnen. Sucht mich, betet mich an und ich werde segnen. Und ich habe das jetzt so oft gelesen, nochmal in Gottes Wort. So, Gott hat so viele Verheißungen für seine Kinder, für uns. So viele wunderbare Verheißungen, so viel Segen, so viel Schutz und so viel Versprechen von Gott, so, dass es einem am gar nichts fehlt, noch nicht mal an Essen und Nahrung. Für alles ist gesorgt, auch für unsere Sorgen, für unsere Probleme, für unsere Nöte, für alles. So, auch für unseren Dienst selbst, so, wo wir dienen sollen, ist alles gesorgt. Alles kommt von ihm. Die Kraft und die Mittel und der Weg und die offenen und geschlossenen Türen, alles kommt von ihm. Die Leitung und der Trost und die Lehre. Ich muss doch nicht mal mir irgendwie die Bibel, mein Studium so irgendwie selbst erarbeiten durch irgendwelche schulische Seminare oder irgendwelche Studienbibel, die rotzlangweilig sind, sondern sogar da habe ich alles. Einen Heiligen Geist, der mich persönlich lehrt. So. Ich habe meine Bibelschule in mir. Den besten Bibellehrer, den es im ganzen Universum gibt und auch dahinter. So. Gott selbst. Die Jünger hatten auch keine Bibelschule. Die hatten auch keine Kommentare, die sie mit sich rumgeschleppt haben. Von irgendwelchen klugen Menschen. Ja, wir müssen auch noch Kirchengeschichte studieren, um Gottes Wort zu verstehen. Nee. Die hatten das, was wir in der Hand haben und haben das hinten das Neue geschrieben dadurch. So. Wir haben unseren Gott dabei und der ist lebendig und echt, aber wenn ich das nicht nutze und wenn ich das nicht so nehme für mein Leben, dann ist es nicht da. Und das ist interessant. Wir haben so viele Verheißungen und Versprechen bekommen von Gott, die wir so nehmen können, wortwörtlich, auf uns bezogen. Aber das Krasse ist, empfangen wird das nur der, der Gott liebt und ihm folgt. Nur die, die in diesem Segen leben, werden diesen Segen auch empfangen. Die, die sich dagegen abwenden und ihr eigenes Ding tun und faul sind, so denen Gott egal ist im Endeffekt, weil es nur um sich dreht, so die Gott vergessen, so da ist kein Segen da und auch keine Erfüllung der Verheißung. Die Erfüllung der Verheißung ist für die, die sich zu Gott zuwenden und ihm nachfolgen. Die anderen haben Fluch. Auch die Wiedergeborenen. Und so lange Fluch, bis sie sich wieder bekehren, umkehren zu ihrem Gott und ihm wieder nachfolgen und ihn suchen und ihn zum Zentrum und zum Herrn machen. Weißt du, und wenn du trocken bist und wenn du dich leer fühlst oder wenn du denkst, da fehlt irgendwas in mir, irgendwas fehlt in meinem Leben, irgendwas fehlt, so, dann kann ich dir nur eins raten, faste von allem, was, womit du dich sonst unterhalten lässt. Und das können auch Menschen sein oder sonst was. So, ich kann dir nur versprechen, das ist es echt wert. So, einfach mal zu sagen, nee, ich lasse den Fernseher heute mal aus, ich lese. Ich meine, ich liebe dich und ich liebe dich ernsthaft und ich will dich komplett, irgendwas fehlt und ich möchte, ich bleib so lange hier sitzen, bis du zu mir redest. Ich wollte auch wissen, was ist hier mit der Gemeinde? Warum sind die Türen zu? Warum erreichen wir die Görlitz nicht? So, warum habe ich das Gefühl, dass ich erzähle und erzähle und da kommen Leute zum Glauben, aber du schickst die weg? Warum? Und ich wollte antworten. Und ich wollte wissen, ist das hier alles? Und wenn ihr geht, dann hört's auf. Ich wollte es von Gott wissen. Und wisst ihr, nach einer Woche Hartnäckigkeit und warten und beten und fragen und suchen und machen, kam im Endeffekt nur eine Antwort. Und das war noch nicht mal eine Antwort. Nur eine Sache und das war, hey, ich bin Gott und ich mache, was ich will. Punkt. Ich hatte keine Antworten. Ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß immer noch nicht, warum das so ist, wie es ist. Ich weiß nur, ich bin geborgen und sicher bei meinem Herrn, weil ich ihm folge, weil ich ihn suche, weil ich gehorsam bin und weil ich horche. Und bevor ich einen großen Schritt mache, bin ich bei ihm zuerst und frage, ist es dran oder nicht. Und weil ich keinen Schritt mache, ohne dass Gott mich sagt, mach das. Das ist meine neue Vision für die Gemeinde. Ansonsten bleibt alles so, wie er es gesagt hat. Und selbst wenn alles hier krachen geht und ich alleine sitze, ich muss hier sitzen bleiben, bis Gott mir sagt, so, jetzt geh. Warum? Weil er zu mir gesagt hat, geh nach Görlitz. Punkt. Und solange er nichts anderes sagt, ist das mein Befehl, den ich bekommen habe. Auch wenn ich selber überhaupt keine Frucht sehe. Selbst wenn meine Frau sagt, ich Stefan, es mir zu langweilig, ich bleibe oben. So, es ist mein Befehl, hier in Görlitz zu wirken. Und solange ich die Berufung habe, muss ich mich dem unterordnen, auch dem Kleinen treu sein. Weißt du, und das reicht, wirklich. Mit der Aussage, die er mir gegeben hat, war alles erledigt. Ja, na klar, du bist Gott. Du bist der, der du bist. Du machst, was du willst. Und ich folge dir ja schon. Also, gut. Egal, was kommt, ich weiß, es ist gut. Egal, was ist, ich weiß, es macht Sinn. So. Aber die Erkenntnis hätte ich nie gehabt und diesen Frieden und diese Ruhe, so diesen Klarblick, wer Gott ist und worum es eigentlich geht, so wenn ich nicht sein Wort gelesen hätte. Wenn ich nicht kompromisslos gesagt hätte, so, jetzt reicht's mir aber. Ich möchte jetzt wirklich, ich brauche Waschung, ich brauche jetzt dich. Ich will auf diesem Feld stehen, aber auf diesem Feld kann nur der stehen, der rauskommt aus seinem Bett. Und ich möchte Ehren in der Hand haben und ich möchte klopfen und ich möchte was nach Hause bringen. So. Aber das kann nur der haben, der aus seinem Bett rauskommt und aus seiner Bequemlichkeit und aus seinen Händefalten und kompromisslos sagt, Jesus, du bist jetzt mein Herr und ich bin dein Diener und ich mache, was du verlangst. Ich bin bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Ich werde sammeln und ich werde rausgehen. Ich werde erzählen. Ich werde ein Licht jetzt sein und mich nicht mehr verstecken. Anders kommt kein Segen und anders kommen keine Früchte. Und das geht natürlich nur, wenn man sich ausstreckt, ganz bewusst und ganz klar nach dem Heiligen Geist und sagt, und jetzt erfüll mich und jetzt komm auf mich. Du bist in mir, aber jetzt komm auf mich. Und gib mir die Kraft und den Blick und den die Gaben und Talente, die ich brauche dafür. Mach du die Türen jetzt auf, Sohn, und schick mich raus. Ja, wir haben hier ein Café. Komm und öffne die Türen und jetzt erwecke Leute. Es ist wieder Dienstag. Herr, bring Leute. Der da im Café steht, gib denen deinen Geist her und red durch den. Oder durch ihr, durch sie. Sohn, Herr, wir sind eine Gemeinde. Mach die Türen auf und schick uns hier in die Welt raus und zeig uns, wen wir einladen sollen. Ja, ich möchte nicht mehr an Basketball denken oder an Krams oder an dies oder an jenes, sondern ich möchte unterwegs sein und wirklich einladen und wirklich Licht sein und Zeugnis sein von dir. Und ich habe mir das nochmal so aufgefallen, wer wir sind, Sohn. Ich habe die Botschaft von Gott bekommen. Ich habe die Botschaft bekommen, nach der die ganze Menschheit sucht, die noch nicht von neuem geboren sind. Das ist doch krass, oder? Die ganze Menschheit sucht und jeder hat einen anderen Weg vielleicht, so eine andere Religion oder andere Überzeugung oder, aber das kommt ja nur aus der Suche heraus. Und die Menschen suchen. Und da sind so viele in der Dunkelheit draußen, die da einfach nur warten, dass jemand kommt und sich erbarmt, ihnen das Licht zu bringen. Also, ich möchte nicht am Ende da sein und Gott guckt mich an, oh, du fauler Knecht, nichts nutze. Sondern ich möchte Paulus da sitzen und sagen, ich habe es ergriffen und ich bin den Weg gegangen. Ich bin meinen Lauf gelaufen, so gut ich konnte. Und bin ich gefallen, habe ich nicht nach innen geschaut und mich selbst bemitleidet oder meine Schwachheit bemitleidet, sondern ich bin aufgestanden, habe nach vorn geguckt, weiter aufs Ziel und los geht's. So, ich habe mein Leben gegeben als Opfer, als Trankopfer, zum Jesus sein Opfer, als Wohlgeruch für Gott, als zusätzliche Gabe. Mein Leben war ein Gottesdienst, von früh bis zum Früh. Ein Lobpreis an Gott. In meinem Leben war Dankbarkeit und war Lobpreis und war Preis und war Ehre. Und ich habe Gott kennengelernt und ihn gesucht. So, in meinem Leben stand Jahwe ganz vorne und ganz laut, sodass jeder hören und sehen und ihn spüren konnte. Auch die, die noch nie von ihm gehört haben, ihn noch nie gesehen haben und wahrscheinlich nie sehen werden. Auch wenn ich vorbeigegangen bin, wussten sie genau, wer Jahwe ist. So, ich möchte Frucht sehen und ich möchte benutzt werden und ich möchte, dass hier was passiert. Deswegen kann ich nicht mehr faul sein. Paulus hat gesagt, als ich ein Kind war, tat ich, was kindlich war, aber als ich dann erwachsen wurde, tat ich weg, was kindlich war. Und das ist eine Sache, die passiert. Ne? Nicht von heute auf morgen. Nur weil ich das predige, heißt nicht, dass ich jetzt sofort super Stefan bin, in Christ, sondern es gehört zum Erwachsenwerden. Ne? Und das können wir bewusst erleben. Ne? Und ich meine, als ich von 20 bis 30 war, meine Phase, wo ich mich selbst entdeckt habe. Das war die Zeit in meinem Leben, wo ich es erstmal von zu Hause weg, wo ich es erstmal überhaupt so mir Gedanken gemacht habe über alle möglichen Sachen, so wie meine Meinung ist. Ne? Dass die Sache, wo man auch schnell übertreibt und denkt, man weiß alles, obwohl man gar nicht weiß. So ein, oder nur ein teilweise. So ein, ne? Aber das ist eine schöne Zeit. Man wird langsam, man wird erwachsen. Ne? Man tut das Kindliche immer mehr ab und man findet sich selbst. Und dann kommt die Zeit von 30 bis 40. Das ist dann die Zeit, wo man vom Mann zum erwachsenen Mann wird. Oder erwachsene Frau. Ne? Das ist die Zeit, wo man weiß, wer man ist, weiß, was man will. Und wo man dann das Kindliche abschaffen muss. Und irgendwie passiert es auch. Ne? So früher hätte ich das nie gedacht, aber ich merke, mit jedem Jahr, und das kann mich nicht dagegen wehren, werde ich irgendwie mehr wie ein 40-Jähriger. Warum auch immer. Ne? Ich dachte immer, naja, ich bleibe immer gleich, aber das ist nicht so. Du willst es nicht mehr. Weil du willst erwachsen werden. Ne? Und das Kindliche muss da raus. Und es tut gut. So, und wir müssen lernen, unser Spielzeug loszulassen und wirklich die Waffen zu nehmen und zu greifen, die Gott uns gegeben hat. Und im Geistlichen ist das halt so schön, weil da kann jemand, der 3 Jahre mit Jesus ist, schon 40 sein im Glauben. Also im Geist. Ich weiß noch, als ich zum Glauben kam, nach 1 Jahr, war ich ja schon Assistenzpastor, oder nach 3 Monaten eigentlich schon, aber ne, nach 1 Jahr, wo es mir so bewusst war, so ein, also als war ich schon geistlicher Leiter irgendwie in irgendeinem Bereich, so ein, und ich war erwachsener im Geist als manche, die ich da kennengelernt habe, die schon 20 Jahre mit Gott gehen. Ja. So ein, weißt du, und sauge Milch und du wirst schnell zum Fleisch kommen. Zum geistlichen Fleisch. Das, was gut ist. Paulus sagt so, ihr müsstet schon Lehrer sein, aber ihr saugt immer noch an Mannas Brust. Ne? So, eigentlich solltet ihr schon Fleisch essen. So, an die Vegetarier ist nur geistliches Fleisch. So. Okay, ich höre jetzt auf, aber ich sehe Ruth und ich sehe ihren Fleiß und ich sehe ihre Hingabe. Sie hat sich entschieden und wenn sie sich entscheidet, dann ist es so. Da gibt es kein Zurück mehr. Kein Wenn, kein Aber. Punkt. Das ist eine Frau, die es in der Hand nimmt und die aufs Feld geht und ackert so um sich und ihre Liebsten satt zu machen. Das ist eine Frau, die gehorsam ist und demütig. So, die sich unterordnet. Und da ich mich ja auch als Braut Jesu sehe, so sehe ich mich da genauso drin. Und eine Sache noch, ich weiß, ich rede viel, aber eigentlich habe ich so viele schöne Bibelstellen, aber naja, gut. Ich weiß, ihr seid jetzt nicht traurig, dass ich sie nicht vorlese. Aber Sprüche am Ende, das ist dann Vers, Kapitel 31, habe ich heute mal gelesen und dachte nur so, oh ja. Und ich sehe das hier auch geistlich, ne? Auch für mich. Ich bin auch diese Braut Jesu und das ist was, wo ich mich wünsche. Aber das geht nicht, wenn ich faul bin. Ne? Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Das stimmt. Ich meine, er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen, ne? Er hat anscheinend keine gefunden. Aber naja, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? War Spaß. Sie ist weit mehr als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und um Flachs und sie verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen, aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tageswerk für ihre Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände, da pflanzt sie einen Weinberg an. Oh, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach den Spinnrocken. Und ihre Hände fassen die Spindel. Oh, sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände den Arm. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Oh, sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohl bekannt in dem Turn, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden, sie verkauft sie, sie liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Oh, ihr Mund öffnet sie mit Weisheit. Und Freundlichkeit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorhänge in ihrem Haus im Auge und ist, was? Oh, nicht Vorhänge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und ist nie das Brot der Faulheit. Ja, ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Und viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit, die vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, oh, die wird gelobt werden, gibt ihr von den Früchten ihre Hände. Und ihre Werke werden sie rühmen in den Tor. So eine Frau will ich sein. Fleißig, demütig, gütig, liebevoll, ne? So, die ihre Frucht bekommen wird. So, das sind die Lobpreis auf den Lippen hat, die erkennt, wie groß ihr Herr ist, ihr Gott, ne? Die ihren Herrn fürchtet. Ne? So, und wenn ich das hier lese, dann, ich meine, ich sehe da vorher auch Jesus drin. Genau das war sein Leben, das war sein Handeln. Den Arm hat er gegeben. Ne? Wenn er seinen Mund geöffnet hat, dann mit Weisheit, mit Liebe und Güte. Ja, so die Früchte, die er gebracht hat, die waren nicht Faulheit oder irgendwas anderes, sondern die waren echt gut, Liebe. So, und wie mein Herr möchte ich werden, aber dafür muss ich mich entscheiden. So jeden Tag aus Neuer. Wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Sterbe sich selbst. Verleugne sich selbst. So. Ein Sterben ist bei mir Gewinnen. Aber wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Herr, und ich danke dir und ich möchte hingegeben leben und ich danke dir für jeden Einzelnen hier, weil ich weiß, dass jeder hier den gleichen Wunsch hat. So. Wir wollen alles empfangen, wir wollen so tief gehen, wie es geht. Wir wollen Früchte haben, wir möchten dich erleben, wir möchten wachsen in dir, wir möchten frei werden, Freiheit sein für andere. So, wir möchten Frieden bringen, Frieden stiften. Wir möchten rausgehen, wir möchten erreichen. Und ich bitte dich, oh großer Gott, dass du, ja, dass du uns benutzt und die Türen öffnest. Dass du die Türen für uns öffnest. So, wir wollen rausgehen, Herr. Jeden Tag, jede Minute bereit sein. Wir sind beschut. Wir wollen erzählen. Also leg uns die Menschen aufs Herz, so, denen wir erzählen sollen. Leg uns die Menschen aufs Herz, die wir einladen sollen. Für die, die wir schon eingeladen haben oder erzählt haben oder Zeugnis gegeben haben, so wie Tom jetzt oder ja, wie jeder von uns, so bitte ich, dass du das nimmst und dass du da gute Frucht rausbringst, dass du die Menschen auch hierher ziehst. Und Vater, ja, ich bin fest überzeugt, dass du der bist, der die Menschen schon hierher bringt oder uns zu den Menschen. Und von daher bitte ich dich, dass du Türen öffnest und ja, da wir schon in der Welt sind, benutze uns auch dort als Licht. Und Vater, ich will arbeiten, ich will nicht faul sein, ich möchte benutzt werden als Werkzeug. Und ich möchte das, was du mir anvertraut hast, das möchte ich in Ehren einsetzen, so gut wie es geht, so viel daraus machen, wie geht. Und ich möchte ein guter Verwalter sein. Und ja. Also bitte lehre uns und öffne uns die Augen einfach, dass wir erkennen, wo wirklich Not ist und was wir brauchen. Ich danke dir für dein Wort, das ist so herrlich. Es ist beständig bis in alle Ewigkeit so. Wir werden es haben, bis diese Welt vergeht, solange wirst du nicht zulassen, dass dein Wort verfälscht oder weggeht. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass jedes Wort von dir ist. Und dass ich was habe, worauf ich bauen kann und vertrauen kann. So, egal wie die Welt sich dreht, egal was die Menschen sagen, ich habe was zum Vergleich. Ich kann sagen, nein, so steht geschrieben. So. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns lehrst jetzt und ja, zu Männern und Frauen Gottes machst du dir. Ja, Wegtum, was kindlich ist, Wegtum, was ablenkt. So, ich reinige uns durch das Wasser Bad deines Wortes und ja. Mach uns stark in deinem Geiste. Wir brauchen dich. Ich danke dir für deine Gnade. Für deine Liebe. Oh, bitte mach mich auch zur Liebe, Herr. Ja. Ja, mehr und mehr. Ich danke dir, dass ich dich kennenlernen durfte, so wie die Ruth den Boas. Ja, und ich liebe dich auch so sehr. Ich freue mich auf diesen Bund, wenn ich mit dir eingehen werde. Diesen ewigen Bund. Ja, du bist mein Gott jetzt. Und du bist. Ich habe jetzt ein Volk, zu dem ich gehöre, das nicht von dieser Welt ist. Ja, und ich werde dich nie verlassen, Herr.
Vielleicht nur noch ein paar Minuten.